Deutschlandfunk, Europa heute.
Montag am späten Abend im russischen Staatsfernsehen, Auftritt des Präsidenten Wladimir Putin.
Heute wende ich mich wieder an alle Bürger Russlands. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Aushalten, für den Zusammenhalt und für Ihren Patriotismus. Diese Bürgersolidarität zeigte, dass jede Erpressung und die Versuche, innere Unruhen anzustiften, zum Scheitern verurteilt sind. Ich wiederhole, es wurde die höchste Festigung der Gesellschaft, der exekutiven und gesetzgebenden Gewalt auf allen Ebenen demonstriert.
Wladimir Putin dankte nicht nur der Bevölkerung, sondern auch allen Einsatzkräften, allen Mitarbeitern der Geheimdienste, die sich den Aufständischen in den Weg gestellt hatten. Und er machte den Söldnern der Privatarmee von Jewgeni Prigoschin ein Angebot. Sie könnten der russischen Armee beitreten oder nach Belarus gehen. Den Namen seines Widersachers Jewgeni Prigoschin erwähnte Putin jedoch nicht. Der hatte sich kurz zuvor in einer Audiobotschaft zu Wort gemeldet. Darin dementierte er, dass er einen Machtwechsel in Moskau anstrebe. Der Marsch seiner Truppen wäre eine Protestreaktion gewesen gegen die geplante Auflösung. Das sind im Kern die Botschaften von Putin und Prigoschin. Wie diese zu verstehen und einzuordnen sind, nachdem am Wochenende doch alles nach einem Putschversuch ausgesehen hat, und was das für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet, dabei helfen, das einzuordnen kann uns Manfred Sapper. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa und uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Sapper.
Schönen guten Morgen, Frau Michaelsen.
Herr Sapper, was war das für eine Rede gestern Abend von Wladimir Putin?
Das war Rufen im Wald, und zwar sehr lautes Rufen im Wald, weil er all das behauptet hat, was in der Regel am Wochenende nicht zu beobachten war. Er hat behauptet, die Bevölkerung habe wie ein Mann hinter ihm gestanden. Die Bevölkerung hat in Wirklichkeit durch Passivität an allen Ecken und Enden geglänzt. Er hat den Geheimdiensten und den anderen Gewaltapparaten gedankt, die sich den Prigozhin-Truppen der Wagner-Truppe entgegengestellt hätten. Nichts davon ist wahr. Am Anfang ist die Wagner-Truppe etwa 800 Kilometer durch Südrussland gefahren und hat gleichzeitig sogar die Unterstützung des stellvertretenden Generalstabschefs und des stellvertretenden GRU-Chefs gehabt. Also nichts von dem, was Putin da erzählt, stimmt, und die Funktion dieser Rede ist, im Nachhinein zu tun, als habe er alles unter Kontrolle gehabt und als sei eigentlich nichts passiert.
In seiner Rede hat Wladimir Putin ja auch den Söldnern der Wagner-Gruppe gedankt und ihnen das Angebot gemacht, der russischen Armee beizutreten oder nach Belarus zu gehen. Wie erklären Sie sich das? Was steckt dahinter?
Es ist das Ziel, eine relativ kampfbereite, kampffähige und von marodierenden Kriminellen durchsetzte Truppe einzubinden. Es war ja auch das Ziel von Shoigu, also dem Verteidigungsminister Russlands, zum 1. Juli alle Verbände, und da gehörten die Kampfverbände von dem tschetschenischen Präsidenten Kadyrov ebenso dazu, wie die Wagner-Verbände, in die Struktur des Verteidigungsministeriums einzubinden. Und das war der eigentliche Hintergrund für diesen Machtkampf, den Prigozhin dann zu dieser eigentümlichen Entscheidung traf, den Marsch der Gerechtigkeit, wie er das nennt, vom Zaun zu brechen. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, ist es so, dass dieser Hinweis, dass sie nach Belarus gehen sollen, nicht wirklich relevant ist. Es ist davon auszugehen, dass die Kämpfer in die normalen Truppen integriert werden sollen. Bisher haben sie ja an den allerschlimmsten Schlachtfeldern in Soledar und Bachmut als Lückenfüller der Armee eigentlich gekämpft. Also dadurch wird sich nichts verändern. Diese Belarus-Option ist eher eine Nebelkerze.
Wird das denn so einfach gehen, dass sich die Kämpfer der Privatarmee Prigoschins in die russische Armee eingliedern lassen?
Naja, sie haben zwei Gruppen, aus denen sich diese Privatarmee, die Söldnerarmee rekrutieren. Das eine sind ehemalige Zeitsoldaten, die vorher in einer der Armeen Russlands waren, entweder bei der normalen Armee oder aber in den Grenztruppen oder in den Truppen des Geheimdienstes, oder aber es waren Angehörige ehemaliger Spezialeinheiten. Das heißt, die kommen eigentlich aus dem Apparat. Und die zweite große Gruppe sind die von Prigozhin im Laufe des Krieges aus den Lagern und Gefängnissen rekrutierten Schwerstkriminellen. Und bei denen ist es relativ kompliziert, die zu integrieren. Da bin ich nicht sicher, wie das funktionieren soll. Wir wissen sehr genau, wie schwierig es ist, derartige Krisentypen wieder in ein irgendwie geartetes militärisches Leben zu integrieren. Das, was den Prigozhin so stark gemacht hatte, war, dass er selbst diese kriminelle Vergangenheit hatte, dass er selbst im Lager saß, dass er selbst diesen Jargon und die Werte teilt, die diese Typen haben, die er rekrutiert hat. Und damit hatte er eine gewisse Integrationskraft und die ist keineswegs bei allen anderen gegeben.
Nun gibt es einerseits das Angebot an die Söldner der Wagner-Gruppe, andererseits laufen die Ermittlungen unter anderem des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB gegen ihren Chef Prigozhin weiter. Was könnte dahinter stecken? Ist es dem FSB vielleicht egal, was Putin sagt?
Frau Michaelsen, Russland ist kein Rechtsstaat. Es gibt keine Gewaltenteilung. Das Gerichtswesen ist komplett unterstellt entweder dem Präsidenten oder der Präsidialadministration. Und in dem Augenblick, in dem Putin, eine vergleichsweise kleine Figur wie Sergei Skripal, den ehemaligen Oberst des GRU, selbst in England vergiften lässt oder den ehemaligen Offizier des FSB, Alexander Litwinenko, mit Polonium umbringen lässt, weil er sie als Verräter betrachtet hat, dann steht nach wie vor das Wort von Putins erster Ansprache am Samstagmorgen im Raum: Prigozhin ist ein Verräter und Prigozhin hat um sein Leben sicherlich zu kämpfen. Es ist keineswegs klar, dass es hier bei dem anderen Wort bleibt und es ist überhaupt nicht so, dass der FSB in dieser Hinsicht gegen Putin agieren würde, sondern wir haben es in Russland mit einem Rechtsnihilismus zu tun und es entscheidet einzig und allein der politische Wille des Diktators Wladimir Putin.
Zwar hat sich Prigozhin gestern geäußert, aber über seinen Aufenthaltsort ist noch wenig bekannt. Es heißt, er soll ins Exil nach Belarus gegangen sein. Ist das
da hätte er genauso gut nach Moskau oder nach Russland gehen können. Ich halte das wiederum für eine Nebelkerze, die geworfen wird. Ich vermute, Prigozhin ist in eins der Länder unterwegs, wo die Wagner-Truppe erheblich Einfluss hatte und sehr viel Geld verdient hat, sei es die Zentralafrikanische Republik, sei es Mali, sei es Libyen oder Syrien. Überall dort sind Wagner-Kämpfer im Einsatz und dort ist er wahrscheinlich dem Zugriff von Putins Schergen, wenn es darum ging, ihn auszuschalten, eher entzogen als in Belarus.
Was hat denn der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in dieser ganzen Gemengelage für eine Rolle? Und wie sieht Belarus überhaupt in dem strategischen Plan der russischen Angriffe gegen die Ukraine gerade aus?
Also ich glaube, die Rolle von Alexander Lukaschenko wird übertrieben. In Wirklichkeit wissen wir, dass wir am Samstag erhebliche Anstrengungen der Präsidialverwaltung und anderer Militärs, die direkten Zugang zu Prigozhin haben, insbesondere Führungskräfte aus dem Militärgeheimdienst GRU, die ganze Zeit mit ihm telefoniert haben. Und zum Schluss wurde Lukaschenko als Vermittler aus dem Hut gezogen. In Wirklichkeit hat Lukaschenko als Vasall Putins, der ihn in der schwersten Krise von Belarus, in der Machtkrise der Diktatur im Sommer 2020, als Hunderttausende Menschen auf die Straße gingen und gegen seine Diktatur und gegen die Wahlfälschung protestiert haben, Putin die Existenz seines Regimes zu verdanken. Er hat keine eigenständigen Handlungsoperationen mehr und insofern halte ich auch das für übertrieben anzunehmen, dass Lukaschenko hier ein Subjekt in dieser Sache gewesen wäre. Was Belarus insgesamt für die militärische Konstellation bedeutet, das wissen wir seit dem 24. Februar letzten Jahres. Ein Teil der Angriffe, die die russländischen Truppen auf die Ukraine ausgeübt haben, startete von Belarus aus und auch der Rückzug erfolgte zum Teil darüber. Belarus ist eine abhängige Variable von der Situation, die sich in Moskau entwickeln wird. Und ich glaube nicht, das wird ja hier auch sehr deutlich diskutiert, ich glaube nicht, dass die Verlagerung von Wagner-Kämpfern nach Belarus a. besonders leicht wäre und b. irgendeine signifikante Veränderung der militärischen Konstellation auslösen würde, weil dazu es zu wenig Leute sind. Denken Sie daran, 200.000 Mann der russischen Armee haben versucht, die Ukraine zu zerstören. Das ist ihr bisher nicht gelungen und da werden es auch keine 20.000 Mann der Wagner-Truppen aus Belarus machen. Ich halte das für eine Überinterpretation.
Und was bedeutet das für den Verlauf des Krieges gegen die Ukraine oder anders gefragt, worauf muss sich die Ukraine jetzt einstellen?
Krieg geht weiter. Die russische Armee und insbesondere die russische Führung wird versuchen, den Krieg zu verschärfen, weil sie zur Regimestabilität wahrscheinlich ein vorzeigbares Ergebnis brauchen. Es gibt die deutliche Demonstration der Schwäche des Regimes. Wir haben das gesehen am Wochenende, wie nackt der Kaiser war. Und entweder wird es dazu führen, dass es wirkliche Säuberungen beispielsweise in den versagenden Institutionen beim Geheimdienst, bei der Nationalgarde, die eigentlich Prigozhin hätten von Anfang an stoppen müssen, gibt, oder aber, dass es eine Verschärfung des Kriegs gegen die Ukraine gibt, um einen militärischen Erfolg möglichst bald darzustellen. Und das sieht man auch in der Rede von Putin gestern, als er sagte, im Prinzip, dass es im Interesse der sogenannten Neonazis, wie er sie tituliert, in Kiew und des Westens gewesen wäre, wenn Prigozhin sich durchgesetzt hätte. Er tut gerade so, als wäre dieser Vormarsch von Prigozhin vom Westen mit initiiert worden. In dieser Richtung wird Putin alles daran setzen, dass der Krieg fortgesetzt und verschärft wird.
Besten Dank, Manfred Sapper. Vielen Dank für Ihre Zeit. Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, war das zu dem Putschversuch, den Botschaften von Präsident Wladimir Putin und Prigozhin. Haben Sie herzlichen Dank.